Das Echo von Leonardo da Vinci erinnert sich. Weißes Leinen fällt über Ton, ein Meister sagt, zeichne das Licht, nicht den Stoff. Und ein Lehrling entdeckt, was Sehen wirklich bedeutet.
Das Tuch landete auf der Tonform mit einem Geräusch wie Kapitulation, weich, endgültig. Meister Verrocchios Finger ordneten die Falten, ohne hinzusehen, Goldschmiedehände, die Oberflächen kannten, wie andere Menschen Gesichter kennen. Das weiße Leinen fiel und legte sich, hielt und löste sich, formte Täler und Grate über der Schulter der Tonfigur. Zeichne das Licht, sagte er, nicht das Tuch. Das Licht. Ich stand an meinem Platz, den Silberstift in der Hand, das grundierte Papier glatt unter meiner linken Handfläche. Um mich herum summte die Bottega, das Kratzen von Perugino's Kreide drei Plätze weiter. Der Geruch von Leinöl und Gesso, das gedämpfte Klappern von jemandem, der hinten Pigmente rieb. Durch die hohen Fenster strömte der Herbstnachmittag herein und verwandelte Staubkörnchen in Gold. 6 Wochen in Florenz. 6 Wochen, seit mein Vater mich aus Vinci in diese Werkstatt in der Via dell'Agnolo gebracht hatte. Die grünen Hügel und der von Höhlen durchsetzte Kalkstein wichen Steinstraßen und Zunftordnungen. Ich hatte diesen Ort betreten, überzeugt von meinem Talent. Meine Zeichnungen waren gut genug gewesen, um meines Vaters Aufmerksamkeit zu erregen, gut genug, um mir diese Lehrstelle zu sichern, als mir alle anderen Wege verschlossen waren. Zeichne das Licht, hatte der Meister gesagt. Das konnte ich. Ich hatte Schwierigeres gezeichnet als Stoff. Ich begann mit der größten Falte, jener, die von der Schulter herabfiel wie Wasser, mitten im Fallen erstarrt. Mein Silberstift folgte der Kurve, dann dem Schatten darunter. Der Schatten war grau, dunkel, wo sich das Tuch vom Fenster abwandte. Ich zeichnete ihn grau, wie Schatten eben sind, wie ich sie immer gezeichnet hatte. Eine Stunde verging. Die Geräusche der Bottega verblassten, während ich arbeitete. Malen, Stimmen, selbst Verrocchios Schritte, als er zwischen den Plätzen umherging. Ich war versunken. Das Tuch nahm Gestalt an unter meiner Hand. Falte um Falte, Schatten um Schatten. Die schöne Logik des Stoffes, der seinem eigenen Gewicht folgt. Als ich aufblickte, stand Verrocchio hinter mir. Er sagte nichts. Er betrachtete meine Zeichnung, dann das Tuch, dann wieder meine Zeichnung. »Sag mir«, sprach er, »welche Farbe hat dieser Schatten, die dritte Falte?« »Grau, Meister«, ich deutete darauf, »dort, wo er sich vom Licht abwendet. Sieh noch einmal hin.« Ich sah hin. Der Schatten war blau. Der Schatten war blau. Hitze stieg mir den Nacken hinauf. Durch die hohen Fenster ergoss sich blasser Herbsthimmel in den Raum, und irgendwo in meinem Geist hatte ich gewusst, dass dieser Himmel dort war, aber meine Hand hatte grau gezeichnet. Weil Schatten grau sind. Weil dies war, was ich über Schatten wusste. Und diese Falte. Verrocchios Finger berührte mein Papier. Du hast sie symmetrisch gezeichnet. Ein Spiegelbild der daneben. Ich sah auf das Tuch. Die Falten waren nicht symmetrisch. Die linke tauchte tiefer hinab. Die rechte fing eine Kante versteiften Stoffes und wandte sich nach außen. Das Tuch glich in nichts den ausgewogenen Kurven auf meinem Papier. »Fang von vorne an«, sagte Verrocchio, und ging davon. Ich zerknüllte meine Studie und nahm frisches Papier. Diesmal würde ich genauer hinsehen. Ich starrte auf jede Falte, bis mir die Augen tränten. Maß mit meinem Blick, bevor ich meine Hand sich bewegen ließ. Eine Stunde später kehrte Verrocchio zurück. »Besser«, sagte er. Das Wort war Wasser nach der Dürre. »Aber immer noch falsch. Komm.« Er führte mich zu einem Holzrahmen an der Wand, Fäden darüber gespannt in einem Gitter. Das Velo, Albertis Schleier. Ich hatte die älteren Lehrlinge es benutzen sehen und es für unnötig gehalten. Eine Krücke für jene, die nicht aus natürlicher Begabung zeichnen konnten. Ich hatte gedacht, meine Augen seien Geschenk genug. Die Hügel um Vinci hatten mich sehen gelehrt, so glaubte ich. Ich hatte die Olivenhaine gezeichnet, die Biegungen der Bäche, die Gesichter meiner Großmutter und meines Onkels. Ich hatte nie Fäden gebraucht, um mir zu sagen, wohin ich meine Linien setzen sollte. »Sieh hindurch«, sagte Verrocchio. Er stellte das Velo zwischen mich und das drapierte Tuch. »Im dritten Quadrat von links, zweite Reihe von oben. Was siehst du?« Ich schaute. Ein Abschnitt einer Falte, ein Fleck Schatten. Wie weit erstreckt sich der Schatten im Verhältnis zum Quadrat? Ich zögerte. »Bis zur Hälfte?« »Etwas mehr.« »Miss, zähle die Fäden.« Ich zählte. 3/5 des Weges hinüber. Nicht bis zur Hälfte. Ein kleiner Unterschied. Aber ein Unterschied. Mein Magen zog sich zusammen. Wie viele andere kleine Unterschiede hatte ich übersehen? Wie viele Fäden des Irrtums waren durch alles gewoben, von dem ich glaubte, es zeichnen zu können? »Nun der Winkel dieser Falte, steiler oder flacher als die Gitterlinie?« »Steiler. Ich hielt mich vom Raten ab. Ich sehe es jetzt. 2 Fadenbreiten vielleicht.« »Du zeichnest nicht, was du siehst, Leonardo.« Verrocchios Stimme war nüchtern, geduldig, gänzlich ohne Lob. »Du zeichnest, was du zu sehen glaubst. Und das ist nicht dasselbe. Wenn du nur kopierst, bist du ein Spiegel. Treu und blind. Er zeigt alles und versteht nichts. Jeder kann schauen. Du musst lernen zu sehen. Dies ist das Sehenwissen. Es ist keine Gabe. Es ist eine Übung.« Ich hatte ihn dies zu älteren Lehrlingen sagen hören. Ich hatte geglaubt, es zu verstehen. Die Gedächtnisprüfung kam, als ich glaubte, endlich zu lernen. Ich hatte eine weitere Stunde durch das Velo gearbeitet, jeden Abschnitt vermessen, Schatten kartiert wie Landschaften. Die Zeichnung war nun besser. Asymmetrie erfasst, Farben wahrer. Ich spürte die Wärme nahenden Erfolgs. Verrocchio erschien an meiner Schulter. Ohne Vorwarnung hob er meine Zeichnung und drehte sie um. »Beschreibe, was du gezeichnet hast. Die dritte Falte. Ohne auf Tuch oder Papier zu sehen.« Ich öffnete den Mund. »Sie biegt sich von oben links nach unten rechts. Der Schatten ist blau-grau am tiefsten, wo...« Ich hielt inne. »Am tiefsten wo?« Ich hatte es gezeichnet. Ich hatte stundenlang geschaut. Aber hier stehend, Papier verborgen, Tuch hinter mir, konnte ich mich nicht erinnern. Nicht das Besondere. Nicht diese Falte als verschieden von jeder Falte, die ich je gesehen oder mir vorgestellt hatte. Mein Geist griff nach dem Bild und fand nur Nebel. Ich hatte eine Stunde auf diese Falte gestarrt, sie durch das Velo vermessen, und doch war sie durch mich hindurchgegangen wie Wasser durch ein Sieb. »Fahre fort«, sagte Verrocchio. »Der Schatten ist... er...« Meine Stimme erstarb. Was ich beschrieb, war Stoff. Der Stoff in meinem Kopf, der Stoff, den jeder kennt. Nicht dieses Tuch, nicht dieses besondere Leinen über dieser Tonform. Hinter mir hielt Perugino's Kreide inne. Die Stille der Bottega drückte gegen mich. Meine Hände zitterten. Ich wollte irgendwo anders sein. Zurück in Vinci, zurück in jener Höhle, wo die Dunkelheit wenigstens ehrlich antwortete, wenn ich mutig genug war, einzutreten. »Du siehst«, sagte Verrocchio leise. »Du siehst nicht.« Er ging davon. Ich stand allein, Gesicht brennend, die Zeichnung umgedreht wie eine Anklage. Die anderen Lehrlinge beugten sich über ihre Arbeit und die Geräusche der Bottega setzten wieder ein. Gewöhnliche Laute von Männern, die wussten, was sie taten. In meiner Brust verschob sich etwas. In der Höhle vor Jahren hatte ich gelernt, dass wirkliches Hinsehen, nicht fürchten, nicht vermuten, nur hinsehen, offenbarte, was tatsächlich dort war. Dunkelheit zeigte mir Stein und Wasser, keine Geister. Ich hatte mich für mutig gehalten, weil ich eingetreten war. Ich hatte mich für besonders gehalten, weil ich geschaut hatte, aber ich hatte dieses Tuch nicht angeschaut. Ich hatte flüchtig geblickt und angenommen. Ich hatte Stoff gesehen und den Stoff in meiner Erinnerung gezeichnet. Ich wandte mich wieder der Form zu, nicht das ganze Tuch, nur eine Falte. Die dritte Falte, die mich besiegt hatte. Mein Verstand benannte Dinge, bevor meine Augen fertig waren mit dem Schauen. Falte, Schatten, Stoff. Die Worte kamen und das Sehen hörte auf. Ich musste das Benennen zum Schweigen bringen. Ich zwang mich zu schauen, ohne zu benennen. Nicht Schatten, sondern diese Dunkelheit hier. Nicht Falte, sondern dieses Wenden des Stoffes. Nicht, was ich weiß, dass Stoff tut, sondern was dieses Tuch tut, jetzt in diesem Licht, fallend auf diese Weise und keine andere. Die Farbe war weder grau noch blau, sondern etwas, das nur hier, nur jetzt existierte. Die Kante, wo Helligkeit zu Dunkelheit wurde, war keine Linie, sondern ein allmähliches Werden. Das Gewicht des Stoffes, wie die Schwerkraft ihn zog, wie das gesteifte Leinen widerstand und sich ergab, auch dies konnte ich sehen, wie zum ersten Mal. Als ich endlich zeichnete, wusste meine Hand, was zu tun war. Ich maß durch das Velo. Der Winkel genau 2 Fadenbreiten steiler als die Gitterlinie, der Schatten 3/5 des Quadrats einnehmend. Aber ich fühlte auch die Schwere, verstand, warum diese Falte hier hielt und nicht dort, sah, wie das Licht gewisse Oberflächen liebte und andere verließ. Maß und Empfinden, vereint. Keines allein war genug. Ich zeichnete, bis das Licht schwand. Nur diese eine Falte. Ein Schatten. Ein kleines Gebiet, wo ich endlich sah, was dort war, anstatt was ich erwartete. Als ich fertig war, kam Verrocchio vorbei. Er hielt inne. Sagte nichts. Aber seine Hand berührte meine Schulter, ein kurzer Druck, und dann war er verschwunden in den Florentinerabend. Perugino kam, um zu schauen, bevor er ging. »Nicht schlecht«, sagte er. Von ihm war dies beinahe Lob. Ich saß allein in der dunkler werdenden Werkstatt. Das Tuch war unsichtbar geworden im Schatten, aber ich brauchte es nicht mehr zu sehen. Ich hatte geschaut, wahrhaft geschaut, und etwas von seiner Wahrheit lebte nun in meinen Linien. Ich wollte kein Spiegel sein. Ich wollte mir bewusst sein, was mein Auge empfängt, messen und fühlen und wissen. Nicht nur kopieren, sondern verstehen, warum. Morgen würde es eine andere Falte geben, einen anderen Schatten, eine weitere Lektion im Unterschied zwischen Schauen und Sehen. Meine Hände zitterten noch, nicht mehr vor Scham, vor Hunger. Ich konnte es kaum erwarten.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.